Welch ein Vorrecht, ein weiteres Mal Ostern zu erleben. Das wird einem manchmal dann erst bewusst, wenn man jemanden verloren hat. Und dann denkt man, wow, und ich bin noch da, wie schön. Freust du dich, dass du noch da bist? Ja, das sind die kleinen Dinge, die oft übersehen werden, weil sie eigentlich viel größer sind, als man denkt. Ich freue mich über jeden von euch, von Ihnen, dass wir zusammen hier ein Fest feiern. Und ich war mir eben nochmal so bewusst, dass ich ohne Ostern nicht hier wäre. Ich meine nicht nur nicht hier, ich wäre wahrscheinlich schon lange nicht mehr am Leben. Dieser Gott, der auferstanden ist, hat mich mehr als einmal gerettet. Er hat mich nicht für die Ewigkeit alleine gerettet. Das alleine wäre Grund genug, ihm auf ewig dankbar zu sein. Er hat mich so oft gerettet. Manchmal vor mir selbst. Er hat mir geholfen, mich zu verändern. Jemand zu werden, der besser ist, als er früher war. Und das nicht aus sich heraus, sondern aus ihm. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Wir haben das letzte Mal, war es ja letzten Sonntag, habe ich über Herrschaft gesprochen, über zum Herrschen geboren. Wer es noch nicht gesehen oder gehört hat, man kann es sich auf unserer Website kostenlos anhören oder herunterladen. Und ich habe über Stand und Zustand gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, dem Stande nach sind wir zum Herrschen berufen. Nicht über andere Menschen, aber über Umstände, über unser eigenes Leben. Und doch haben so wenige aktiv diese Art von Herrschaft in ihrem Leben. Ich hatte sie nicht, bevor ich Christus kennengelernt habe. Ich war beherrscht. Vielleicht geht es dir so, vielleicht bist du gerade beherrscht durch Süchte oder durch Umstände, die dich runterdrücken, durch Vergangenes, durch Erfahrungen, die du einfach nicht überwinden kannst, weil du da drunter bleibst. Statt dass wir das Ebenbild Gottes sind wir vielleicht noch eher ein Zerrbild des Ganzen. Statt diesen Stand zu haben, ist unser Zustand oft ein anderer. Und der Grund ist einfach. Die Bibel nennt ihn Sünde, Schuld, Zielverfehlung. Worte, die man nicht mehr so oft hört in unserer Zeit, die so alt klingen. Aber ich sag dir, diese Wahrheiten, die sind aktueller als die Tageszeitung von morgen. Sie haben Kraft. Und sie haben nichts verloren von ihrer Wirksamkeit. Gottes Idee ist gescheitert. Wir wissen das. Adam und Eva haben gesündigt. Aber ich habe herausgefunden, dass es nicht Adam und Evas Schuld war, die mich in Probleme gebracht hat, sondern meine eigene. Ich meine, du und ich im Garten Eden. Wie lange hätte es wohl gedauert, bis wir der Schlange geglaubt haben und doch mal probiert haben von diesem einen Baum, der tabu war für uns. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva widerstanden haben. Vielleicht waren es Hunderte oder Tausende von Jahren. So ist es meine Sünde, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Das habe ich gelernt. Ich habe mich nicht rauszureden auf Adam und Eva oder irgendjemanden anderen. Es ist meine Schuld. Nun, Gott hatte einen Plan B, der für uns zum Plan A wurde. Ein Plan, um diese neue Rasse, die er schaffen wollte, nämlich eine Rasse von Gläubigen, von Menschen, die Christus in sich tragen durch den Heiligen Geist, er hatte einen neuen Plan. Er sandte einen zweiten Adam. So sagt Paulus das. Der hieß Jesus Christus. Der brachte die göttliche Desoxyribonukleinsäure wieder auf diesen Planeten. Und begann zu multiplizieren, was an Göttlichem in ihm war. Bis heute tut er das übrigens. Viele, die hier sitzen, haben diese Multiplikation in sich tatsächlich erlebt und sagen, sie sind von Neuem geboren, obwohl sie äußerlich aussehen wie vorher. Vielleicht ein bisschen älter heute. Alles, was von der Sünde kontaminiert war, konnte in Gottes Gegenwart nicht existieren und kann es bis heute nicht. Obwohl die Menschen von Gott nach wie vor geliebt waren, waren sie für ihn nur schwer erreichbar. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israel, eines Volkes, das er sich auswählte, um bei ihnen zu sein, um sie direkt zu führen um sie zu kennen und sich kennen zu lassen durch sie. Wir wissen, dass der gerechte Zorn Gottes Gericht als einzigen Weg brachte, wenigstens sein auserwähltes Volk der Juden zu führen. Und das war ein Auf und Ab, wenn wir die Geschichte Israels uns anschauen. Immer wieder Versagen, immer wieder Götzendienst, immer wieder Gerichtshandlungen, bis letztendlich der Staat zerschlagen wurde in zwei Staaten und dann auch das in Gefangenschaft weggeführt wurde, was übrig blieb. So heute sehen wir eine wiedererstarkte Nation, ein Stück Endzeitprophetie ist in dem heutigen Israel zu sehen. Und es ist noch nicht das Ende, weil Gott hat ja was viel Größeres geplant. Er plante ja nicht nur sein Volk wiederherzustellen, sondern er plante einen globalen Befreiungsschlag. Und hierzu musste der Zorn Gottes auf die von Sünde durchdrungene Menschheit abgeleitet werden. Und ich wiederhole mich, ich war Teil des Problems. Und du auch. Paulus sagt, es gab keinen Menschen ohne Sünde. Wir alle haben das Ziel verfehlt, weil wir haben gelebt ohne ihn, haben Dinge getan, für die wir uns vielleicht heute schämen. Aber da ist ein Plan. Und deswegen habe ich die Predigt so genannt, wie ich sie genannt habe. Er folgt. Das T hinten ist wichtig. Erfolg ist das, was jeder von uns gerne hat. Ich glaube, wir sind für Erfolg geboren. Nicht unbedingt für den Erfolg, den du vielleicht jetzt gerade in Form eines roten Sportwagens vor Augen hast. Mag sein, dass das dazukommt, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern es geht um eine Ganzheitlichkeit. Und die Frage ist für mich, wer folgt und wem folgt er oder sie? Wenn du die Frage nach echtem Erfolg beantwortet haben willst, geh nicht auf Motivationsseminare. Die haben die Antwort nicht. Die haben immer die Antwort nur für kurzfristigen Erfolg oder für materiellen, monetären Erfolg. Aber wir reden von Erfolg, der viel, viel weiter geht als nur ein gefülltes Bankkonto. Wir reden von Erfolg, der ganzheitlich ist, der dein ganzes Leben durchdringt. Und der, selbst wenn du materiell gar nichts hast, dir Frieden und Freude gibt, wie du sie mit Geld niemals kaufen könntest. Ich bin ein Junkie. Nicht nach Drogen, nicht nach Alkohol, nicht nach Zigaretten. Ich bin ein Junkie nach Frieden und Freude. Und zwar nach seiner Definition davon. Nicht von menschlichem Frieden und Freude. Das ist auch nett, aber das hält alles nicht lange. Es hat ein Ablaufdatum, das ist oft nur wenige Stunden. Aber Gottes Frieden und Freude ist für die Ewigkeit, weil es sie von der Ewigkeit kommt. Es ist wie eine Straße, die immer wieder neu gepflastert wird zu uns hin. Und wenn du da weitergehst, du spürst schon den Hauch der Herrlichkeit Gottes. Das wir erlebt haben gestern einen Straßeneinsatz, wo Leute geheilt wurden, buchstäblich auf der Straße, auf der Parkbank. Das ist Auswirkung von dieser Herrlichkeit. Das passiert immer da, wo Leute mit dieser Herrlichkeit in Kontakt kommen und bereit sind, das weiterzugeben. Risiko einzugehen. Ich weiß, ich spreche zu Leuten, die das tun. Viele von euch tun das. Auf ihre Weise. Das ist großartig. Jesus nachzufolgen ist darum die klügste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Denn Jesus ist da, wo alle hin möchten. Weißt du, wenn du jemandem nachfolgen willst, solltest du gut gucken, wo er ist. Und dann solltest du überlegen, will ich da wirklich hin? Und er ist da, wo ich hin will. Er hat die Ewigkeit erreicht. Er ist im Paradies, im Himmel. In dem schönsten Ort, der existiert. Und er hat mir versprochen, dass er mir da eine Wohnung baut. Ich weiß, er ist nicht kleinlich. Er ist hier in diesem Leben schon nicht kleinlich. Ich kann nur ahnen, was wir erleben werden, wenn wir eines Tages diese letzte Grenze überschreiten und da ankommen, wo jetzt unser Bruder Siegfried ist und sehen das, was wir heute glauben. Aber ja, Ostern ist nicht einfach nur eine Gutfühlbotschaft, das wäre viel zu kurz gegriffen. Ostern ist das Zentrum des Universums. Jesu Geburt wäre bedeutungslos. Jesu Kreuzigung wäre bedeutungslos, gäbe es die Auferstehung nicht. Das ist der Grund, warum das am meisten angegriffen wird. Warum der Spiegel Jahr für Jahr seine Titelstorys entweder Weihnachten oder Ostern rausbringt und die Auferstehung leugnet. Jemand schrieb mal, der Spiegel ist doch das, wo die Königin reinschaute und so belogen wurde. Ich meine, man sollte sich gut überlegen, was man liest. So nebenbei. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Sohn Gottes nahm meine Schuld auf sich. 33 Jahre lebte er in dieser Welt, ohne dass die Sünde ihn überwunden hätte. Und er war der Einzige, dadurch, der qualifiziert war, die Sünde aller Menschen aller Zeiten auf sich zu nehmen und anstelle der sündigen Menschen den Tod zu erleiden, den ich verdient hätte. Oh gut, du hast es erkannt, Pastorin. Du musst kein Pastor sein, um das zu kapieren. Ich sag dir, du solltest es kapieren. Je schneller, desto besser für dich. Also, solange wir das nicht wirklich begriffen haben, was es heißt, dass er unsere Sünde getragen hat, solange haben wir keine Ahnung, wer er ist. Viele bleiben beim Kreuz stehen, sagen, wow, ja, Jesus ist gestorben, frisch war ein Tod. Das stimmt. Aber was war die 3 Tage danach oder die 2 Tage, wenn man es genau nimmt? Er war in der Hölle. Er starb geistlich. Er wurde gequält. Doch er hat gesiegt. Er konnte nicht gehalten werden von dem Teufel und seinen Kohorten. Er hing am Kreuz und war das erste Mal in seiner ewigen Existenz getrennt von seinem Vater. Dieser Moment, wir können das nicht nachvollziehen. Wenn du getrennt bist von jemandem, den du liebst, wir haben jetzt ein paar, die gerade getrennt von ihrem irdischen Vater sind, jetzt das erste Osterfest. Ihr habt so eine Vorstellung davon, eine ganz kleine wahrscheinlich nur, was das heißt, eine Ewigkeit mit jemandem zusammen gewesen zu sein. Auf einmal, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er war losgelöst. Er hat die ganze Schuld der Mensch auf sich geladen. Und der Vater im Himmel drehte sich um. Er musste ihm den Rücken zudrehen, um dieses Opfer wirksam werden zu lassen, dass er die Schuld trug für uns. Warum feiern wir denn dieses Osterfest? Ist es doch eine Wiederholung von etwas, was viele Jahre vorher schon geschehen ist, mit dem Passachfest der Juden. Erinnert euch, der Auszug aus Ägypten wurde vorbereitet. Der Pharao bekam mit dem ganzen Volk die letzte Plage, die Erstgeburt. Wurde getötet und Gott sagt, ich gehe an allen Häusern vorbei, wo Folgendes passiert, wo ihr ein fehlerloses Lamm seit ein paar Tagen bei euch im Haus habt, das ihr schlachtet an diesem Tag und das Blut, es schmiert ihr an die Türpfosten und das will ich nehmen als Vertretungsopfer und ich werde vorbeigehen an euren Häusern, ich werde einen Unterschied machen zwischen Ägyptern und zwischen euch. Ich habe herausgefunden, dass Gott immer noch diese Art Unterschied macht. Nämlich zwischen denen, die ihm nachfolgen und denen, die es nicht tun. Oh, er ehrt die, die ihn ehren. Manchmal denkst du vielleicht, du tust was für Gott und keiner sieht's. Ich sag dir was. Er sieht alles. Und er wird dich dafür belohnen. Hier, in dieser Welt und in der Ewigkeit. Achte nicht darauf, ob Menschen sehen, was du tust für ihn. Das ist nicht wichtig. Im Gegenteil, es kann dir sogar den Lohn rauben. Achte darauf, dass du, was du tust, für ihn tust. Und dann weißt du eins, die Ernte ist beschlossene Sache. Die ist Galater 6, Vers 9. Wir wissen nicht genau den Zeitpunkt, aber wir wissen das. Jesus selbst hat es gesagt. Wer für mich irgendwas opfert, der kriegt zurück in diesem Leben und in der Ewigkeit das ewige Leben. Ich möchte euch heute eine Bibelstelle lesen. Wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr sie nachschlagen. Matthäus Kapitel 27, die Verse 50 bis 54. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Als Jesus am Kreuz starb, geschahen Dinge, die die Welt bis heute erschüttern. Und ich verrate dir was. Du bist heute nicht hier, um Ostern zu feiern. Du bist hier, weil Gott dich erschüttern will. Und mich. Er ist ein erschütternder Gott. Weil bei Erschütterungen passieren interessante Dinge. Es setzen sich gewisse Dinge durch Erschütterung. Je nach physikalischem Ding gehen manche Dinge auch nach oben. Es klären sich Dinge. Erschütterung ist nicht immer angenehm. Es schüttelt dich ja auch durch. Aber wenn Kruste um dich ist, dann bricht die auf. Und es kommt das zum Vorschein, was eigentlich da ist, das Gold statt den Stein außenrum. Erschütterung ist nicht von übel. Oder zumindest nicht edel. Als Jesus am Kreuz starb, geschahen Dinge wie folgende. Die werde ich nur kurz anreißen. Da haben wir schon andere Osterfeste drüber gesprochen. Der Tempel zerriss von oben an bis unten durch. Führe ich es nicht vor. Man sagt, dass der Tempel, der das Heilige im Jerusalemer Tempel vom Allerheiligsten, der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten, also dem Ort, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hingehen durfte, um zu opfern, dieses Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, dazwischen gab es einen Vorhang. Und der nur einmal im Jahr durch, wo nur eine Person durchgehen durfte. Und man sagt, der war etwa handdick. Der Stoff, das war so ein dicker, das war wie eine Mauer aus Stoff oder aus Material, Fellen und so weiter. Und der riss von oben bis unten. Eine Symbolik, die sehr klar ist. Gott sagt, von diesem Moment an ist der alte Bund nicht länger das Normale, sondern wir erweitern das. Nicht nur eine Person geht da rein und tut Buße für das Volk und empfängt und hat Kontakt mit Gott, sondern auf einmal ist es für jeden sichtbar. Jeder kann rein. Arm oder reich, Jude oder Heide. Wir als Heiden dürfen rein. Wir dürfen in seine Gegenwart treten. Das ist was Neues. Und dann geschah was das mich begeistert, immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Ich meine, stell dir vor, da war ein Erdbeben in der Stunde, wo Jesus starb. Und in diesem Erdbeben, da kamen auf einmal Hände aus Gräbern raus. Ich weiß nicht, ob es so aussah. Aber stell dir das vor, ich meine, da waren tote Leute, die irgendwann die letzten 3 Jahre, also seit Jesus seinen Dienst tat, geglaubt und gestorben waren. Und jetzt gehen auf einmal Gräber auf. Und nicht nur eine oder zwei, ich vermute Dutzende von Personen, Männer und Frauen, kamen aus den Gräbern, wir haben ihn gesehen, den Jerusalemer Friedhof, und gingen in die Altstadt hinein. Zu ihren Leuten, klingelten, klopften. Der Onkel Jupp ist wieder da, guck mal, der ist da vor einem Jahr. Ne? Die Tante Helga, ah, der Papa ist wieder hier. Stell dir das mal vor, das ist passiert. Und zwar viele haben es gesehen, es war nicht irgendeine Sonderlehre oder so, es war auf breiter Basis. Jerusalem war eine große Stadt damals. Damals schon. Und die haben ihn gesehen. Die haben die Leute gesehen. Die kamen. Wir wissen nicht genau, wie es ausging. Man geht davon aus, dass die Leute tatsächlich gepredigt haben in ihren Familien, in ihrer Umgebung und dann aufgefahren sind zum Herrn. Das würde Sinn machen. Weil ich vermute mal, dass die Leiber, die sie hatten, Auferstehungsleiber waren. Ich denke nicht, dass sie so madenverseucht an der Gegend rumgelaufen sind. Ja, ich meine, bitte, das waren Tote, okay? Die aus den Gräbern kamen, das steht da im Wort. Und ich musste so drüber nachdenken, Ich bin nicht sicher, ich habe das geschichtlich nicht so tief erforscht, aber ich wüsste keine geschichtliche Begebenheit, wo so etwas berichtet worden wäre, dass so eine Massentotenauferstehung irgendwo in irgendeiner Religion oder irgendeiner Philosophie geschehen sei. Aber, ihr wisst ja, der Teufel ist jemand, der alles verkehrt, der alles verdreht. Der Teufel kann nichts schaffen. Wir selbst können wenig schaffen. Wir können kein Leben schaffen zum Beispiel. Wir können Maximum klonen, also kopieren. Aber wir können, ich kann nicht sagen, okay, lebe, atme, bekomme Organe. Funktioniert nicht. Bei aller Wissenschaft, die wir heute haben, keiner hat es je hinbekommen. Nicht mal Dr. Frankenstein. Hat nicht wirklich geklappt. Ist eh nur eine Geschichte, das wisst ihr. Und so geht der Teufel hin und was macht er? Er hat sich gedacht, okay, diese Totenaufstehung, das war die krasseste Sache bis dahin, die er wahrscheinlich beobachtet hat und sagte, das muss ich irgendwie entkräften. Da dürfen die Christen nicht so viel drüber nachdenken. Wir müssen das ins Negative umkehren. Oberdämon, wie können wir das machen? Ich habe eine Idee, Meister. Wir lassen die nicht mit Auferstehungsleibern, sondern wir lassen die mit Würmern rauskommen. Oh, ich habe auch noch eine Idee, sagte der nächste Dämon. Wir lassen die Menschen fressen, die noch leben. Oh, cool. Und der dritte kam und sagte, wir lassen die ganz steif gehen, so. So. Und schon war die Zombies geboren. So, und wurden dann vervielfältigt und gibt's ja heute überall Serien, alles Mögliche. Ich meine, wenn du sowas magst, das ist deine Sache, aber ich denke, da ist was verkehrt, umgedreht worden, was eigentlich eine wundervolle, starke Botschaft war. Gott schickt seine Leute ins Leben zurück. Gott holt sie ins Leben zurück. Sie transportieren Leben. Die gingen nicht rum und haben Leute aufgefressen, wisst ihr? Die gingen rum und haben das Leben verkündigt. Haben gesagt, ja, das stimmt, was Jesus gesagt hat. Es ist genau so. Der ist gerade da unten und kämpft den Kampf gegen die Hölle. Und er wird wiederkommen. Und schaut, wir sind schon da. Er hat uns Leben gegeben. Er hat uns schon Lust gekauft von dem Tod, den wir hatten. Er hat die Macht des Todes besiegt. Und wartet ab, er kommt wieder. Und er kam und bis zu 500 Leute auf einmal haben den Auferstandenen gesehen. So das wegzureden ist heute nicht mehr möglich. Du brauchst viel Glauben, um das nicht zu glauben. Was du überall liest, in der Kirche der ersten Zeit, in Josephus Buch, in anderen Zeitzeugen, die sagen, ja definitiv, so viele Zeugen kann man nicht sagen, ist wohl eine Geschichte der Jünger gewesen. Nein, es war anders. Ich denke oft an den Mann, der das Kommando geleitet hat. Und diese römischen Kreuzigungskommandos, das waren Henker. Das waren die abgestumpftesten Männer, die du dir vorstellen kannst. Und das musst du sein, um sowas zu machen. Wenn du heute in der Großmetzgerei arbeitest, bekommst du nur so und so viele Tage am Stück diese Tötungsaufgabe und danach wirst du woanders hingesetzt, weil das gefährlich wird, weil die Psyche anfängt durchzudrehen. Auf einmal siehst du nicht mehr, ob es Tier oder Mensch ist, was du da tötest. Das ist einfach eine Abstumpfung, die passiert. Diese Männer waren abgestumpft. Die haben an vielen Tagen Leute hingerichtet. Der Nagel durch die Hand, das war Routine. Den Spieß in die Seite, um es zu verkürzen, war Routine. Die Leute nochmal zu ziehen, dass sie schneller sterben, war Routine. Das machten diese Leute, da dachten die nicht weiter drüber nach. Und dieser Chef von diesem Kommando, inklusive seinen Leuten, kam zu einer Erkenntnis, die wir alle nötig haben. Er war wahrhaftig Gottes Sohn. Ich möchte euch einen kurzen Videoclip zeigen von einem sehr alten Film, den ich sehr, sehr mag, wo diese Person dargestellt wurde durch einen nicht ganz unbekannten Schauspieler. Und für dich. Und für mich. Als ich mir die Osterbotschaft durchgelesen habe, so diese Kapitel 27 und 28 gerade von Matthäus, fiel mir auf, dass es mehrere Verkündigungen dort gab, von sehr unterschiedlichen Gruppen. Die möchte ich euch kurz weitergeben. Vielleicht ist eine dabei, die euch besonders anspricht. Zunächst hatten wir die Toten, die aus den Gräbern, die nach seiner Auferstehung in die heilige Stadt kamen und vielen erschienen. Vielleicht waren es der Engel und die Frauen. Wir lesen hier, der Engel sagte, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Das sind zwei Verse, Vers 7 und 10 des 28. Kapitels. Fürchte dich nicht. Das sagte eben Marcellus. Ich fürchte mich nicht mehr. Als ich vor 31 Jahren Jesus gefunden habe, war das die erste Sache, die ging. Die Furcht, die Angst vor Ablehnung, es nicht zu schaffen, nichts wert zu sein. Der Teufel hat mich sehr bestohlen schon als Kind, als Jugendlicher. Hat mir vieles geraubt, auch meinen Selbstwert. Jesus hat mir das alles zurückgegeben. Er hat mich wiederhergestellt bis heute. Und er arbeitet weiter an mir. Das ist gut so. Er macht alles neu. Dann waren neben den Toten und den beiden Frauen, den beiden Marias, gab es auch die Soldaten. Im 28, Vers 11, Matthäus lesen wir, während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern, was geschehen war. Wir wissen heute, die versuchten es dann schnell zu vertuschen und möglich Wege zu finden, dass das nicht bekannt wurde. Aber es war nicht mehr zu stoppen. Die Soldaten verkündigten die Wahrheit. Er ist auferstanden. Der Engel kam, er rollte den Stein weg. Und wir konnten nichts tun. Wir hatten keine Chance. Ein Blick des Engels und wir wären in Staub verfallen. Das oder so ähnlich mag der Bericht ausgesehen haben. Und dann gab es natürlich noch die Jünger. In Matthäus 28, Vers 19 und 20 steht Folgendes. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und genau da stehen wir heute. Weil das ist der Auftrag, den Gott allen Gläubigen gegeben hat. In Markus 16 wiederholt er ihn nochmal. Alle, die glauben, sollen dieses tun. Sollen die Werke von Jesus tun. Sollen verkündigen, was er verkündigt hat. Und davon reden, dass er wiederkommen wird. Eines Tages, den wir heute nicht kennen. Und so hat die Verkündigung nie wieder aufgehört und sich durch die letzten 20 Jahrhunderte gezogen. Wisst ihr, dass Tote immer noch auferweckt werden? Auch hier in Deutschland? Was passiert? Menschen werden übernatürlich geheilt. Sogar hier in der Kirche. Was passiert? Echte Befreiung von dämonischer Bedrückung geschieht. Auch hier bei uns und in vielen anderen Orten. Gott ist persönlich erlebbar. An so vielen Plätzen in unserem Land. Und es werden immer mehr. Die gute Nachricht von göttlichem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, verbreitet sich überall durch die Nachfolger von Jesus. Wir brauchen keinen Ostermarsch dafür, weil das, wo die Jungs für demonstrieren, das will ich gar nicht. Das wäre mir viel zu wenig, diese Art von Frieden. Ich brauche den, der höher ist als alle Vernunft. Weil jede andere Form von Frieden zerfällt, hat eine Halbwertszeit von sehr kurzer Dauer. Aber seinen Frieden trägt durch ein ganzes Leben. Deswegen bin ich so begeistert von meinem König. Als wir hierher gefahren sind, war ich schon so begeistert. Ich habe gesagt, er ist hier. Er ist hier. Nicht nur, weil ich ihn mitbringe, sondern jeder von euch, der ihn kennt, bringt ihn mit. Deswegen ist Gottesdienst und Gemeinde und Gemeinschaft so unersetzlich. Es ist ein Ort, wo Salbung zusammenkommt von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die ihn alle lieben. Und da entsteht eine Atmosphäre, die kannst du in deiner eigenen Familie so nie haben. Du kannst eine gute Atmosphäre haben, natürlich. Aber was hier zusammenkommt, Paulus sagt, die mit dem gleichkostbaren Glauben zusammenkommen, die generieren etwas, das alles möglich, weißt du.
Da passieren Totenauferweckungen, da passieren Heilungen. Manchmal in den Reihen, einfach du sitzt da, hörst zu und gehst nach Hause und merkst, ups, die Rückenschmerzen sind verschwunden. Die Migräne ist ja weg, hast du es gar nicht gemerkt. Die Dinge passieren hier bei uns, immer und immer wieder. Und auch größere Heilungen passieren. Und ich bin hungrig nach mehr davon. Doch lass uns noch einmal kurz den Kern anschauen. Wenn du Jesus nicht kennst, sagt die Bibel, dass du verloren bist und auf dem direkten Weg in die Hölle, in die Ewigkeit ohne Gott bist. Wegen deiner Sünde. Nicht, weil du schlechter bist als ich oder irgendjemand anderes, sondern weil du die Vergebung noch nicht abgeholt hast, die ich Gott sei Dank mir abgeholt habe. Sonst würde ich genauso da sein wie du heute oder wer zu Hause zuguckt. Vielleicht ist das gerade eine Botschaft für Sie, die Sie jetzt auf Facebook sitzen oder später bei YouTube das hier anschauen. Wenn Sie diesen Frieden mit Gott nicht gemacht haben, ist die Hölle Ihr Bestimmungsort. Egal wie modern wir heute drauf sind, dieser Ort ist unreal. So real wie Gott und der Teufel real ist. Aber Gott hat einen besseren Plan für Sie. Für jeden von uns. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Das ist die Osterbotschaft. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und zwar in Ewigkeit bei ihm. Hier schon, in diesem Leben und viel mehr noch auf ewig. Das Problem ist nur, solange ich die Verlorenheit nicht begriffen habe, solange ich nur hier sitze und höre Kirche und höre bla 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 und höre irgendwas, solange kann es mir nicht nützen. Erst wenn ich kapiert habe, dass dieses Leben die einzige Chance ist, die ich habe, um mich auf die Ewigkeit vorzubereiten, erst dann fangen an, die Lämpchen aufzugehen in meinem Leben. Bei manchen passiert das, wenn du älter wirst und du merkst, hey, all deine jugendliche Power, wo du dachtest, du kannst die Welt aus eigener Kraft erschüttern und auf einmal kommt irgendwas in dein Leben, was dich umhaut. Du verlierst jemanden, der dir lieb und teuer war. Du kommt irgendeine Krankheit in dein Leben. Du sackst sozial ab, wirst auf der Arbeit gemobbt, was auch immer, irgendwas. Und die Dinge passieren, die passieren jedem von uns in irgendeiner Form. Und dann wachst du auf und denkst, wow, das kannst doch nicht sein. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hast du das schon mal gesagt? Wir Männer tun uns ja schwerer damit, ne? Meine Frau reißt den Weg nicht. Wir brauchen Hilfe. Wir Männer am allerersten. Wir brauchen Hilfe. Wir sind oft gefangen in unserer selbst, in der falschen Form von Männlichkeit und kommen allein da nicht raus. Aber er ist der echte Mann. Er ist der einzig wirklich echte, hundertprozentige Mann. Und seit ich ihn kenne, weiß ich, was Mannsein wirklich heißt. Und strebt danach, ihm ähnlicher zu werden und nicht irgendwelchen Vorbilder, die ich vielleicht vorher hatte. Er ist der Mann. Es ist deine Entscheidung, weißt du, die Sünden loszulassen, um Jesus um Vergebung zu bitten. Das ist alles, was er übrigens braucht. Du musst nicht mal Geld dafür ausgeben. Du musst nicht mal in dieser Gemeinde hier irgendwie Mitglied werden oder sowas. Das ist alles überhaupt nicht relevant für diesen Punkt. Das einzige Relevante ist, dass du erkennst, dass du es nicht schaffst. Dass du erkennst, dass du es aus eigener Kraft niemals schaffen wirst, in den Himmel zu kommen. Dass du nie gut sein wirst aus eigener Kraft. Du hast es schon probiert, wenn du ein paar Jahre auf der Welt bist, hast du es schon probiert. Und du hast gemerkt, bis zum gewissen Punkt geht's und dann bah, fällst du voll von der Leine. Du. Dann haust du daneben und tust Menschen weh, verletzt andere, verletzt dich selbst, versagst und tust dann so, als wäre alles in Ordnung. Und wirst innen drin immer bitterer und immer trauriger. Und nach draußen lachst du immer breiter. Oder nimmst immer mehr Drogen oder immer mehr Alkohol oder was auch immer dein Weg ist. Es sind immer Betäubungswege. Ich bin nie interessiert gewesen an Betäubungswegen. Ich bin interessiert an Erlösungswegen. Weil Erlösung löst das Problem. Erlösung heißt Lösung. Wir brauchen Lösung für unser Leben. Lösung, die wir alleine nicht hinbekommen, egal wie stark wir sind, egal wie viel Geld wir haben oder wie erfolgreich wir sind. Ohne den Löser, den Erlöser, gibt es keine Erlösung. So einfach ist Ostern definiert. Und ich habe das auf dem Herzen, euch das so klar zu sagen. Ich weiß, das ist unbequem und das tut jetzt dem einen oder anderen gerade, dreh ich auf den Fuß. Und das ist gut so. Manchmal brauchen wir jemanden, der das macht und nicht immer nur lieb ist mit uns, damit wir erkennen, ne? Ein guter Vater tut sowas. Wenn du ein guter Vater bist, dann wirst du deinem Kind auch mal am Fuß treten. Wenn du merkst, es geht da einen völlig schrägen Weg. Und versuchst zu helfen und zu stoppen. Manchmal können wir es, manchmal schaffen wir es nicht. Aber versuchen tun wir es. So bin ich heute jemand, der was versucht. Weil ich euch lieb habe.
Weil ich weiß, dass Gott verrückt nach euch ist und dass er den Preis bezahlt hat. Und ich möchte, dass er bekommt, wofür er bezahlt hat. Und da gehörst du dazu. Und du, der du zu Hause zuschaust, du gehörst dazu. Gott liebt dich. Gott liebt sie. Wir sind vielleicht nicht bei du. Nimm es mir nicht übel. Es ist so schwierig, ihm sie und du immer hin und her zu wechseln. Ich fasse es zusammen. Gott entwarf den ultimativen Rettungsplan, um die verlorene Menschheit zu erreichen und zu retten. Jesus Christus hieß sein Plan. Zweitens, Gott will dich erschüttern und dir klar machen, dass er allmächtig, real und voller Liebe und für dich ist. Aber dass er nichts an dir vorbeitun wird. Deine Freiheit ist sein höchster Wert. Er hat Adam und Eva erlaubt zu sündigen und auch die Konsequenz, den Tod zugelassen. Das tut jemand, der wirklich liebt. Wenn du als Vater oder als Mutter wirklich liebst, wirst du auch deine Kinder loslassen. Auch wenn du weißt, ey, das ist keine gute Entscheidung. Du kannst dann Rat geben, du kannst es versuchen, aber dann lässt du los. Weil du weißt, das ist nicht deine Marionette. Das ist deine Tochter, das ist dein Sohn. Das sind erwachsene Leute, die ihre Erfahrungen jetzt machen müssen. Die Klugen lernen von den Erfahrungen, von den Fehlern von anderen. Aber diese Klugheit entwickelt man meistens erst nach ein paar Jahren. Es ist so teuer, all die Fehler selbst zu machen. Es ist doch viel angenehmer, man hört anderen zu, die die Fehler gemacht haben und lernt. Ah, okay, spare ich mir. Wir machen ja dann genug andere Fehler, klar, aber wir kommen weiter. Und drittens, Gott hatte zum ersten Ostern bereits mehrere Arten der Osterbotschaft zu verkündigen. Doch geht es letztlich immer um deine Reaktion, um zu erhalten, was er dir anbietet. Und jetzt möchte ich, dass wir uns zusammen einen Film anschauen. Den kennen die ein oder anderen, aber das macht gar nichts, weil ich habe ihn bestimmt öfters gesehen als jeder von euch und ich nehme jedes Mal für mich Ermutigung und Wahrheit mit. Der Film heißt 6000 Punkte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ich muss weinen, wenn ich den Film sehe, auch wenn er sicherlich hier und da auch lustige Stellen hat, aber letztlich landen so viele Menschen genau auf die Weise dort, unvorbereitet, nicht gehört haben. Warum haben sie nicht gehört? Weil wir nicht laut genug geredet haben? Weil wir geschwiegen haben, dort, wo wir hätten reden sollen? Ich stelle mir die Frage oft, ach Gott, wo darf ich reden? Wo soll ich reden? Nicht immer, nicht überall sollen wir reden, aber hier ist heute niemand, der zu diesem Zeitpunkt sagen kann, wenn er da oben ankommt, ich wurde nicht richtig informiert. Ihr alle seid richtig informiert. Und auch die, die das gesehen haben auf andere Weise, sie sind informiert worden. Und das ist keine Fake News. Das ist real. Bitte steht auf mit mir. Dieses Kreuz hier ist ein wunderbarer Ort, um auf Gott zu antworten. Diese Steine hier sind ein wunderbarer Ort, um all das dazuzulegen, was an Schuld in deinem, in ihrem Leben noch da ist, um es Gott zu geben. Gott sagt, werft alle eure Sorgen auf mich. Gebt mir alle eure Schuld, denn ich bin besorgt für euch. Das Größte, was an diesem Osterfest für dich, für sie passieren kann, ist, dass sie Jesus Christus ihr Herz geben, ihn um Vergebung für ihre Schuld bitten und neues Leben empfangen. Denn dann fängt die Auferstehung heute an.
Herr Weber hat uns noch mal vor Augen geführt, wie es aussehen könnte, wenn das nicht passiert. Ich bin sicher, heute ist jemand hier, den Gott schon längst am Ziehen ist und du weißt, das ist dein Morgen. Ob du darauf eingehst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Gott lässt zu, dass wir verloren gehen, wenn wir uns dafür entscheiden. Aber er will, dass jeder hier und überall gerettet wird und auf ewig bei ihm sein darf, in diesem wunderschönen Ort. So, ich werde jetzt nicht viel fragen. Ich werde eine Einladung aussprechen und ich bitte dich, schnell zu reagieren. Ich werde nicht betteln. Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Preis war so hoch. Er verdient eine klare Antwort von dir. Wenn du weißt, das ist mein Moment jetzt, ich will meine Schuld vor Gott bringen, ich will sie hier und heute loslassen und will sie ablegen und neues Leben mit nach Hause nehmen und von heute an Christus nachfolgen, dann komm jetzt nach vorne. Auch du, wenn du das schon mal getan hast, du weißt genau, dein Lebensstil hat dich längst weit davon weggespült. Komm, das ist dein Moment. Das ist dein Auferstehungsmorgen. Es ist Platz hier vorne. Frag mal deinen Nachbarn, solltest du gehen? Ja, frag ihn mal. Vielleicht die wichtigste Frage heute, die du stellen kannst, solltest du gehen? Dann entscheide du, wie du antwortest. Ich bleibe hier einen kurzen Moment stehen, weil ich möchte mit jedem beten, der sagt, ja, ich mache hier einen neuen Start mit Gott. Ich gehe hier nicht raus, wie ich reingekommen bin. Ich werde nicht länger unter den Umständen bleiben, ich werde über die Umstände kommen. Weil ich werde den Frieden Gottes empfangen, der höher ist als alle Vernunft. Mach ruhig den Gang hier auf. Jürgen, mach den Gang auf. Kreuz ist
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info at www.cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.